8.8.24, Israel im Krieg, Tag 307. Genau 10 Monate und ein Tag seit Kriegsbeginn. Genau 10 Monate seit dem größten Massaker an Juden seit der Shoah. Genau 10 Monate seit unschuldige Menschen aus ihren Häusern auf bestialische Weise entführt wurden und seitdem durch die Hölle in der Hölle Gaza gehen. So viele Menschen, die seit dem 7. Oktober ihr Leben auf den Kopf gestellt bekommen haben. So viele ermordete Israelis, deren Familienmitglieder nie wieder so lachen werden wie vor dem 7. Oktober. So viele verwundete Israelis durch Raketenbeschuss, durch Einsatz im Gazastreifen, die teilweise nie wieder so laufen, sehen oder springen können wie vor dem 7. Oktober. So viele Menschen, deren Häuser, deren Kibbuze, deren Besitz zerstört wurde. Wann werden sie sich irgendwann, irgendwo wieder heimisch fühlen können? So viele Binnenflüchtlinge in Israel, Zehntausende Israelis, die seit dem 7. Oktober in irgendwelchen Hotels leben müssen, in einem Zimmer mit ihren Kindern. Was macht das mit einem? Was macht das mit der Familie? Und so viele Israelis und Juden weltweit, deren Vertrauen in die Sicherheitsbehörden Israels durch das Versagen des 7.10. angebrochen ist und man plötzlich die bittere Realität des Lebens bzw. des Dschungels am eigenen Leibe fühlt. Seit 10 Monaten herrscht Krieg. Ist das eine lange oder eine kurze Zeit? Im Vergleich zu allen Kriegen Israels der letzten Jahrzehnte ist es freilich ein langer Krieg, für den die meisten Israelis null Geduld und Nerven übrig haben. Im Vergleich jedoch zu anderen Kriegen in der Geschichte der Menschheit, wie zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg oder den Krieg in Syrien seit 2011 oder dem Iran-Irak-Krieg zwischen 1980 und 88 oder einem ständigen Kriegsalltag, wie es in Libyen, Sudan oder Jemen der Fall ist, oder dem Kriegsalltag der Ukrainer seit dem Einmarsch der Russen im Februar 22 oder eigentlich schon im Jahr 2014, ist es ein relativ kurzer Krieg mit seinen gerade mal 10 Monaten. In den letzten 10 Monaten hat sich der Fokus peu à peu von der kleinen, aber brutalen Terrorführung des Gazastreifens, der Hamas, des Islamischen Dschihad und des Krieges dort im Gazastreifen und an der Grenze zu Israel in den letzten Monaten auf den Libanon verlegt, zumindest bei all denjenigen, die wirklich etwas von der Lage in Nahost verstehen und nicht billige palästinensische Propaganda nachplappern wie Guterres oder Albanese, die Tagesschau und antisemitische Internet-Mini-Terroristen, die im Netz täglich Stimmung gegen Juden und Israel machen. Und seit April aber, spätestens seit April, seit dem Beschuss aus dem Iran auf Israel und jetzt wieder durch die Bedrohung aus Teheran, hat sich der Fokus von Mikro wieder auf Makro verlegt. Also eigentlich auf den Kopf der Schlange, auf den Kern des Problems. Und der Kern des Problems im Nahen Osten ist, es gibt ja viele Probleme im Nahen Osten, aber eines der Hauptprobleme auch im jetzigen Kriegsszenario ist ganz, ganz, ganz sicherlich die seit 1979 bestehende Islamische Republik Iran. Was wird der Iran machen? Was wird das Mullah-Regime machen, außer drohen? Das derzeitige Worst-Case-Szenario wäre sicherlich tausende Raketen und Drohnen aus dem Iran und gleichzeitig heftigster Beschuss aus dem Libanon, eventuell dem Irak, eventuell Syrien und eventuell auch Jemen auf Israel. Ein Szenario, ein orchestriertes Szenario von tausenden Raketen und Drohnen aus den verschiedenen Himmelsrichtungen. Hamas und Islamischer Dschihad im Gazastreifen würden bei so einem Szenario das kleinste Problem sein. Bei einem, wie gesagt, derartigen Szenario, wo gerade wir im Gazastreifen in den letzten 10 Monaten die Raketenpower der Terroristen minimiert haben, reduziert haben, aber in vielen anderen Bereichen um Israel herum es an Raketenpower nicht fehlt. Eventuell würden sogar Terrorzellen versuchen, Israel zu infiltrieren und eventuell würde das Ganze auch noch von einem Cyberangriff begleitet werden. Wäre das im Interesse des Iran? Sie wissen, dass Israel nicht noch einmal nicht reagieren wird, wie es im April der Fall war. Sie wissen, dass Israel zu allem bereit ist. Die USA kurz vor den Wahlen weniger. Europa sowieso. Also würde Israel diesen Krieg gegen das Mullah-Regime führen müssen und es könnte, wenn alles nach meinen Ariel Sharus Shalikars Traumvorstellungen laufen würde, der Anfang vom Ende der Islamischen Republik Iran bedeuten. Vielleicht würden all die Unterdrückten im Iran und darüber hinaus die Gunst der Stunde nutzen und die Mullahs vom Thron schmeißen. Vielleicht würde es zu Situationen kommen, die sowohl die Menschen im Iran nach 45 Jahren Diktatur befreien könnte, als auch die nukleare Atomwaffengefahr ein für alle Mal beenden würde, als auch den regionalen Terror bzw. die Iran-gesteuerte Instabilität überall im Nahen Osten endlich ein Ende setzen. Ein Angriff des Irans auf Israel könnte auch eine Gelegenheit sein. So oder so wird der Tag höchstwahrscheinlich kommen, an dem Iran Israel angreifen wird. Also lieber es jetzt angehen, als weiter relativ passiv bleiben, mit der Hoffnung, dass die Mullah-Diktatur eines Tages, so wie es einst die Sowjetunion, von einem auf den anderen Tag in sich zusammenstürzen wird. Und was, wenn nicht? Was, wenn nicht? Die USA warnen den Iran mit heftigen wirtschaftlichen Folgen, falls sie es wagen sollten, Israel anzugreifen und verlegen mittlerweile weiter Kampfjets in die Region wie den Air Force F-22 Raptor. Die Waffen stehen bereit, die Ansagen wurden betätigt und wir sind alle in einer Art Wartemodus. Dieser Wartemodus kann noch Stunden, kann noch Wochen und wer weiß, vielleicht eventuell noch Monate andauern. Wenn wir ins Operative gehen, ist die israelische Armee nach wie vor natürlich an den Haupt zwei Fronten, insbesondere Gazastreifen und Libanon, täglich und nächtlich aktiv, auch natürlich in den A-Gebieten im Westjordanland. Fangen wir im Gazastreifen heute an, wo in den letzten Tagen die Hamas Dutzende Raketen auf den Süden Israels abgefeuert hat, aus unmittelbarer Nähe zu zwei humanitären Hilfs- und Verteilungszentren, die von internationalen Organisationen, unter anderem UNRWA, verwaltet werden. Die Luftwaffe hat die Raketenabschussrampen präzise angegriffen, woraufhin es weitere Explosionen gab. Ihr wisst, Secondary Explosions, wie man so sagt, was ein klares Indiz dafür ist, dass in dem humanitären Hilfszentrum weitere Waffen gelagert waren. Auch am Dienstag hat die Luftwaffe dank präziser nachrichtendienstlicher Informationen eine Waffenproduktionsstätte der Hamas und des Islamischen Dschihad inmitten einer humanitären Zone in der Stadt Dir el-Balach im zentralen Gazastreifen angegriffen und zerstört. Heute hat die Luftwaffe Hamas-Kommandozentralen angegriffen, die sich in der Gegend der Abd el-Fattah Hamuda und Al-Zahra-Schulen in der Stadt Darash Tufakh, auch im zentralen Gazastreifen, befanden. Die Nachal-Infanteriebrigade im Rahmen der Division 162 im Raum Rafah hat mehrere Hamas-Hideouts in zivilen Gebäuden lokalisiert, von denen die Terroristen mit Hilfe der eigenen Bevölkerung als menschliche Schutzschilde Ambushes auf IDF-Soldaten vorhatten. In einem Haus hat eine israelische Drohne auch einen Tunneleingang in einem Badezimmer entdeckt. Die 7. Brigade und die Givati-Infanterieeinheiten haben ihren Einsatz in der Bani Suhaila-Gegend in Khan Yunis abgeschlossen. Unter anderem wurden etwa 70 Terroristen im Nahkampf eliminiert und eine unterirdische Waffenproduktionsstätte der Hamas lokalisiert und zerstört. Bataillon 605 hat im Einsatz am Philadelphia-Korridor, also in unmittelbarer Nähe zur Grenze zu Ägypten, im Abstand von wenigen Dutzend Metern nur zum größten Treibstofflager im Gazastreifen Abschussrampen lokalisiert. Jeder Beschuss aus der Nähe des Treibstofflagers könnte das Leben von Zehntausenden Menschen, die in der unmittelbaren Gegend wohnen, gefährden. Doch das scheint den Terroristen absolut egal zu sein. Nicht nur, dass es ihnen egal zu sein scheint, sondern sie legen es genau darauf an. Der Generalstabschef Herzi Halevi auf einer Luftwaffenbasis Tel Nof hat heute gesagt: "We are at peak readiness. We will know how to carry out a rapid strike anywhere." Und zu Yihya Sinwar, dem neuen Chef der Hamas, hat er folgende Worte gefunden: "The change in his title doesn't prevent us from pursuing him. It motivates us to make the effort to find him and to target him. For them to replace him once again." Ich denke, auch das eine ganz klare Ansage, was die israelische Armee tut, was die israelische Armee vorhat. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Yihya Sinwar auch daran glauben wird, bis er auch von dieser Welt gehen wird, auf ähnliche Weise wie Ismail Haniyeh oder andere Terrorchefs, die sehr viel Blut an ihren Händen haben oder hatten. Wenn wir Richtung Norden gehen, im Libanon, da hat die Luftwaffe einen Hisbollah-Panzerabwehrabteilungskommandeur namens Hassan Fares Yeshi eliminiert und auch Terrorinfrastrukturziele in Aitarun angegriffen. Auch im Laufe der Nacht hat die Luftwaffe Terrorziele in Bin Jbel, Majd el-Zun und Duayr angegriffen. Die Hisbollah natürlich im Ping-Pong-Verfahren, wie ich es hier immer gerne seit Monaten sage, hat natürlich auch Dutzende Raketen und Drohnen in den letzten Tagen auf Israel abgefeuert. Also an der Grenze eigentlich nichts Neues, der tägliche Wahnsinn zwischen Libanon und Israel, eigentlich vollkommen unnötig. Und genau das sehen immer mehr Libanesen auch so, weil sie langsam, aber sicher auch ihre Stimmen gegen Nasrallah und die Hisbollah lauter zu Wort kommen lassen. Viele Libanesen sehen einfach nicht ein, warum Nasrallah als Vasall des Iran den Libanon ins Unglück stürzt und seinen wilden Abenteuer seit dem 8.10. Einfach kein Ende setzen will und das auch noch tief aus seinem Bunker. Er gefährdet im Endeffekt das Leben von sehr vielen Menschen im Libanon, die weder sich mit der Hamas identifizieren, noch sich mit dem Iran identifizieren und auch nicht den Wunsch haben, mit Israel jetzt Krieg zu führen. Doch Nasrallah mit seinen Aktionen, die Hisbollah mit ihrem täglichen Beschuss auf Israel, gefährdet im Endeffekt das Leben von allen Libanesen. Bei Kurzmeldungen kurz einiges angesprochen: Das Auswärtige Amt, das deutsche Auswärtige Amt, prüft weitere Fördermittel für UNRWA, nachdem natürlich bekannt wurde und UNRWA, UNRWA, das Palästinenserhilfswerk, das ihr natürlich mittlerweile alle kennen solltet, wovon natürlich nicht wenige in einer Art Doppelidentität sowohl UNRWA-Mitarbeiter waren als auch auf der Hamas oder des islamischen Dschihad Payroll waren, Gehaltsliste, und auch am Massaker des 7. Oktober beteiligt waren. Das ist mittlerweile bewiesen. UNRWA natürlich versucht, das alles unter den Teppich zu kehren, spricht nach wie vor von einigen faulen Äpfeln, wobei aus israelischer Sicht und nicht nur aus israelischer UNRWA das Problem ist, beziehungsweise Teil des Problems ist, und Fördermittel an UNRWA im Endeffekt teilweise definitiv umgechannelt werden und in den letzten Jahren und eventuell auch in der Zukunft in die Hände von Terroristen kommen könnten und kommen werden. Die Türkei unter der Führung von Erdogan, einem der krassesten Antisemiten mittlerweile weltweit, hat sich beim ICJ, dem International Court of Justice, dem Strafgerichtshof, gemeldet mit der Bitte, sich auch gegen Israels, in Anführungsstrichen, Genozid positionieren zu dürfen. Also Erdogan macht weiter mit Partei ergreifen für die Hamas, für radikal-islamofaschistischen Terror. Und das sollte eigentlich niemanden wundern, weil Erdogan und seine Partei, die AKP, die gehören der Zweigstelle der Muslimbrüder an, genauso wie Katar Muslimbrüder sind, genauso wie Hamas den Muslimbrüdern angehören und genauso wie die größte Opposition in Ägypten auch Muslimbrüder sind. Das ist eine Art innermuslimische Sekte, wenn ihr so wollt. Und diese Muslimbrüderstaaten und Organisationen, die halten natürlich zusammen. Und deshalb tritt Erdogan seit dem 7. Oktober als eine Art Sprachrohr und Verteidiger ganz vorne in erster Reihe mit für die Hamas auf internationale Bühne mit ein. Problem bei der ganzen Sache ist unter anderem, dass die Türkei natürlich auch NATO-Mitglied ist und das eigentlich eine problematische Situation ist, wo ein Land einerseits Teil des Westens ist, Teil einer Sicherheitsbehörde, die eigentlich für Frieden sorgen sollte, eventuell auch für Demokratieverständnis. Andererseits jedoch die Türkei in diesem Doppelspiel mit Blick nach Osten bzw. Nahosten Teil des Problems ist und eigentlich nur die negativen Kräfte unterstützt und das jeden Tag auf allen Kanälen, die ihnen zur Verfügung stehen, beziehungsweise die Erdogan, dem Regierungschef, dem Präsidenten der Türkei, zur Verfügung stehen. Eine Followerin meines Podcasts hat mir folgende Mail geschrieben und ich habe ihr versprochen, dass ich zumindest einen Teil davon euch vorlese und kurz darauf eingehe. Sie schrieb: Lieber Arie, wenn du die Sympathien der Zuschauertribüne wecken möchtest, musst du ihnen erst einmal erklären, warum alle großgeschrieben, Verantwortlichen für das unfassbare Versagen am 7. Oktober nach 10 Monaten immer noch keine Konsequenzen ziehen und zurücktreten. Ja, entweder alle oder keiner. Der Meinung bin auch ich. Alle würde bedeuten Regierungschef, Verteidigungsminister, Chef der israelischen Armee, Chef des Inlandsgeheimdienstes und weitere hochrangige Politiker und Militärs. Die müssten eigentlich alle Sack und Pack packen und kündigen, beziehungsweise Konsequenzen ziehen aus dem Versagen und zurücktreten. Und das wäre eigentlich noch viel zu nett, weil im Endeffekt ja für so ein Versagen sollten bestimmte Menschen eventuell sogar vor Gericht gezerrt werden. Doch derzeit sind wir nicht bei allen, sondern bei keinem. Kein einziger der besagten Personen und Positionen ist bis jetzt zurückgetreten. Und sie sagen im Endeffekt, dass sie nicht zurücktreten, dass sie auch kein Interesse haben derzeit an großflächigen Untersuchungen, weil wir uns mitten im Krieg befinden. Das kann ich natürlich nachvollziehen, das können viele Israelis nachvollziehen. Doch was, wenn der Krieg noch Jahre andauern wird? Dann hat man im Endeffekt dieselben Menschen, die diesen Krieg leiten. Man hat diese Menschen, die den Krieg leiten, die am 7. Oktober im Endeffekt auch insbesondere für das Versagen zuständig waren. Und das ist eine schwierige Situation. Doch was wäre der Plan B? Angenommen, all diejenigen, die ich aufgelistet habe, würden jetzt zurücktreten und es würden andere in ihre Fußstapfen treten. Ich weiß nicht, ob das die Lösung derzeit für die Situation wäre. sondern dass eventuell wir noch ein Stück weit Geduld haben müssen, bis sich eventuell zumindest die Situation mit dem Iran, hoffentlich die Situation mit den Geiseln, die hoffentlich bald alle freikommen, hoffentlich mit einem anständigen Geiselabkommen und hoffentlich auch mit der Ruhe im Norden des Landes und dass alle Evakuierten wieder in ihre Häuser zurückziehen können, pünktlich zu Schulbeginn am 1. September, dann denke ich, wird es innerhalb Israels auch klare Konsequenzen geben und wir werden davon hören, dass hochrangige Politiker und Militärs und Geheimdienstler ganz sicherlich Konsequenzen aus ihrem persönlichen Versagen ziehen werden. In der jüdischen Allgemein ein empfehlenswerter Artikel von einer Kennerin des Irans, und zwar Ulrike Becker, unter dem Titel Feuerring um Israel. Und direkt im Auftakt folgende klare Ansage. Das iranische Regime will mit Hilfe seiner Handlanger den jüdischen Staat vernichten. Wer es mit Israels Sicherheit ernst meint, muss mit den Ayatollahs brechen. Und Morten Freidel in der NZZ in der Rubrik Der andere Blick mit einer ähnlich starken Ansage, und zwar: Deutschland muss seinem Bekenntnis zu Israel endlich Taten folgen lassen oder fortan schweigen. Der belgische Autor Hermann Brüsselmans hat im Humo-Magazin das folgende veröffentlicht: I want to stab every Jew I encounter in the throat with a pointed knife. Mehr oder weniger frei übersetzt von mir sagt er damit: Ich will jedem Juden mit einem Messer in den Hals stechen. Er beschuldigt Netanyahu des Kindermordes und dass er, also Netanyahu, die Welt in den dritten Weltkrieg führt. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Der hässliche europäische Antisemit, der die Schuld immer, aber wirklich immer beim Juden sucht und findet.
Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.